Also dieser Flugplatz ist vom Anfang an gekennzeichnet durch Fremdarbeiter, durch Kriegsgefangene, durch Zwang, durch Arbeit. Und sollte dann, so wollten es die Amerikaner nach der Befreiung, nach Ende des Zweiten Weltkriegs ganz bewusst einer friedlichen Nutzung gewidmet werden. Also man hat dann beschlossen, dort nicht wieder einen Flughafen aufzubauen, was ursprünglich auch mal gedacht war, sondern den Platz zum Zuzug von Heimatvertriebenen freizugeben. Und das war dann das Entstehen der späteren Gemeinde Neutraubling.
Diese Folge ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Mit Dr. Elisabeth Fendel habe ich mich über einen sehr interessanten Ort unterhalten, denn auf einem zerbombten Fliegerhorst der Luftwaffe entstand nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue, zunächst nur von Heimatvertriebenen bewohnte Siedlung namens Neutraubling. In diesem Interview geht es nun um die Entwicklung dieses Ortes im Allgemeinen und um die Rolle von Konfession und Glauben im Leben der Bevölkerung im Speziellen. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über eure Kommentare und E-Mails mit Feedback sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Frau Dr. Fendel ist hier zum ersten Mal dabei und wie bei einem neuen Gast üblich, stellt sie zunächst sich und ihren Weg zum Thema vor. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Februar 2024.
Ich bin Elisabeth Fendel. Ich bin in Regensburg geboren und in Neutraubling in einer vertriebenen Gemeinde 8 Kilometer südöstlich von Regensburg aufgewachsen. Über diese Gemeinde wird es nachher genauer gehen. Ich habe in Regensburg und Marburg studiert, und zwar Volkskunde und Kunstgeschichte, habe dann Magisterarbeit in Volkskunde gemacht über Schaustellungen in Regensburg im 18. Jahrhundert und den Einspruch der Protestanten gegen diese katholischen Ergötzungen in Anführungszeichen, und habe dann promoviert über die Biografie, wie ich es genannt habe, einer vertriebenen Gemeinde, nämlich meiner Heimatgemeinde Neutraubling. Ich bin dort aufgewachsen als Tochter bayerischer Lehrer, die beide nicht aus dieser Gemeinde stammen. Die Gemeinde wurde auch neu gegründet, aber beide auch keinen heimatvertriebenen Hintergrund haben, sondern als junge Lehrer eben in diese vertriebenen Siedlung, wie sie genannt wurde, versetzt wurden. Deswegen hat unsere Nachbarschaft nur aus Sudetendeutschen, Schlesiern, Leuten aus Bessarabien, der Batschka und so weiter bestanden. Und das mag vielleicht ein Grund dafür gewesen sein, dass mich nach dem Studium und nach einer 10-jährigen Tätigkeit im Egerlandmuseum in Marktredwitz an der bayerisch-böhmischen Grenze in Oberfranken, dass ich dann entschlossen habe, eine Doktorarbeit über diese Gemeinde zu schreiben. Ich war also eigentlich eine Fremde oder ein Teil der Fremden in Neutraubling, weil anders als in heimatvertriebenen Siedlungen in Städten, wo meistens ja die Vertriebenen die Minderheit darstellten und die Mehrheitsbevölkerung einheimisch war, war das eben in Neutraubling so, dass fast alle fremd waren, also fast alle aus dem östlichen Europa stammten und die Bayern dann eher das fremde Element darstellten.
Können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, was genau Sie in Ihrer Diss erforscht haben und auch mit welcher Methodik Sie da gearbeitet haben?
Ja, also ich habe mit 48 Personen der Erlebnisgeneration und der zweiten, der Nachfolgegeneration, biografische Interviews geführt, also offene Interviews. Ich habe nach dem Abfragen von bestimmten Daten, also ab wann man nach Neutraubling gekommen ist und wann die Flucht und Vertreibung stattgefunden hat und wo man geboren ist, habe ich die Leute dann einfach erzählen lassen. Habe natürlich bestimmte Vorstellungen gehabt, was ich unbedingt wissen will, habe manchmal auch nachgefragt, aber im Großen und Ganzen war es keine Abfrage wie in einem Fragebogen, sondern ich habe die Leute erzählen lassen. Es ging um die Aufbauzeit, also wie haben die Leute die Aufbauzeit in Neutraubling erlebt und wie erzählen sie 30 Jahre nach dieser Zeit, 30, 40 Jahre nach dieser Zeit, genau über diese Zeit. Bei mir war es wichtig zu eruieren, welche Mythen sich um die ersten Jahre ranken was im Nachhinein vielleicht nicht erzählt wird, warum das nicht erzählt wird, was besonders hervorgehoben wird und welche Geschichten im Gedächtnis der Stadt Neutraubling immer wieder auftauchen und deswegen ja von einer bestimmten Bedeutung auch für die Konstitution dieser Flüchtlingsgemeinde sind.
Sie haben eben schon eine Besonderheit von Neutraubling erwähnt, und zwar, dass ein Großteil der dort lebenden Menschen heimatvertrieben waren, beziehungsweise ja inzwischen Nachfahren von Heimatvertriebenen. Das ist aber nicht das einzige Besondere an Neutraubling, sondern es ist auch keine normal gewachsene historische Ortschaft. Können Sie da noch was dazu sagen?
Ja, also Neutraubling existiert eigentlich erst seit 1951. Der Platz, auf dem sich die 1951 gegründete Gemeinde heute erstreckt, war in den 30er Jahren ein Flugplatz, ein sogenannter Fliegerhorst, wie man es genannt hat. Man hat nach Hitlers Machtergreifung die Fliegerhorste ausgebaut und hat in der Nähe der Eisenbahnstrecke München-Berlin in Obertraubling, einem Nachbarort von Neutraubling, einen sogenannten Fliegerhorst aufgebaut. Das war ein Horst, also ein Flugplatz mit Mannschaften, also da waren Mannschaften untergebracht und die sollten Flugzeuge, die vor allem von Messerschmitt, der im nahen Regensburg produziert hat, gebaut wurden, einfliegen. Man hat das Personal da sogar noch aufgestockt zur Zeit der Sudetenkrise, hat aber dann, nachdem die Messerschmittwerke in Regensburg durch Bombenangriffe zerstört waren oder durch Bomben zerstört waren, hat man die Produktion, zunächst einen Teil der Produktion, später die gesamte Produktion auf diesen Fliegerhorst verlegt, hat dann die Mannschaften abgezogen und hat da mit Hilfe von Arbeitern, aber auch von vielen Fremdarbeitern, also es gab ein sehr großes sogenanntes Russenlager, wo über 4000 russische Kriegsgefangene gearbeitet hat, hat dann mit Hilfe dieser Menschen dort auf dem Flugplatz produziert. Der Flugplatz war so angelegt worden, dass er aus der Luft nicht unbedingt als Maschinenfabrik, als Flugzeugfabrik zu erkennen ist. Man hat also die Rollbahn grün und braun angestrichen, um mir den Anschein von Feldern zu geben. Man hat Schafe gehalten, um eine Landwirtschaft vorzutäuschen. Man hat die Kommandantur in einer Art Vierseithof errichtet, um den Anschein einer Klosteranlage oder eines Gutes zu erwecken. Man hat also so getan, als wäre es eine normale Gemeinde, damit aus der Luft nicht zu erkennen ist, dass hier wichtige nationalsozialistische Waffenproduktion passiert. Das traurigste Kapitel innerhalb dieser Produktion ist wahrscheinlich das Ende, dass von Februar bis April 1945 auch ein Zweiglager des Konzentrationslagers Flossenbürg in der Oberpfalz, also Flossenbürg liegt in der Oberpfalz, verlegt wurde auf dem Flughafen und dass da zunächst 600, nicht nur, aber zum großen Teil jüdische Häftlinge unter brutalen Bedingungen arbeiten mussten. Die mussten vor allem die Rollbahnen und auch die Hallen von Schutt befreien, der durch die Fliegerangriffe entstanden ist. Sie mussten aber auch mitproduzieren. Es sind sehr viele gestorben, sowohl durch die Folter der Arbeit, aber auch durch eine große Ruhrepidemie, die da aufgetreten ist, weil die hygienischen Verhältnisse natürlich sehr, sehr schlecht waren. Also dieser Flugplatz ist vom Anfang an gekennzeichnet durch Fremdarbeiter, durch Kriegsgefangene, durch Zwang, durch Arbeit und sollte dann, so wollten es die Amerikaner, nach der Befreiung, nach Ende des Zweiten Weltkriegs ganz bewusst einer friedlichen Nutzung gewidmet werden. Also man hat dann beschlossen, dort nicht wieder einen Flughafen aufzubauen, was ursprünglich auch mal gedacht war, sondern den Platz zum Zuzug von Heimatvertriebenen freizugeben. Und das war dann das Entstehen der späteren Gemeinde Neutraubling. Der Name wurde in Anlehnung des Nachbarorts Obertraubling gewählt. Obertraubling hatte eine Bahnstation, was für die Industrie, die sich in Neutraubling angesiedelt hat, natürlich von großer Bedeutung war. Man hat dann eben diesen Namen Neutraubling gewählt. Es gab einen großen Streit um diesen Namen. Es gab sehr blumige Vorschläge, wie Walhalla-Blick. Die Walhalla befindet sich nur also 8 Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Donau. Also Walhalla-Blick oder sogar Neu-Walhalla war vorgeschlagen. Aber auch so altertümliche oder an die NS-Zeit gemahnende, etwas unpassende Namen wie Obertraubling-Horst waren im Gespräch. Aber auch Neuheim oder Neuhafen. Geeinigt hat man sich dann schließlich auf Neutraubling.
Wie waren denn die Lebensumstände auf diesem ehemaligen Fliegerhorst nach Ende des Zweiten Weltkriegs? Vor allem mit Blick darauf, dass ja das Sudetenland und somit eines der Gebiete, aus denen die Menschen vertrieben wurden, in unmittelbarer Nähe liegt.
Ja, also die Verhältnisse waren natürlich sehr schlecht. Der Flughafen war zu weiten Teilen zu über 80% zerbombt. Die ersten Vertriebenen, die angekommen sind, die haben wirklich nur in den Ruinen versuchen können unterzuschlupfen. Man hatte praktisch nichts. Man hatte viel Material, das stimmt. Man hatte zum Beispiel kostbares Aluminium. Man hatte also die Reste der zerstörten Flugzeuge, konnte man natürlich für sich organisieren und versuchen, da was zu bauen. Aber es war eigentlich nichts außer der Heizanlage, die unterirdisch gelegt war, und dem Wasser. Und das war eben eine gute Voraussetzung für den Aufbau der Industrie dann. Aber an Gebäuden ist kaum mehr was gestanden. Eine Ausnahme stellt ein kurioses Gebäude, das den Namen Schlangenbau trägt. Das war das Mannschaftsgebäude des Flughafens. Das ist über 290 Meter lang. Deswegen der Name Schlangenbau. Der ist relativ gut erhalten geblieben, komischerweise. Und dann noch von 4 Offiziersbauten sind 3 relativ gut erhalten geblieben und Teile des sogenannten Klosterbaus, also einer Anlage, die, das hatte ich vorher schon erwähnt, in Vierseithof ähnlicher Art gebaut worden war. Und da hat sich dann auf diese 3 Gebäudearten hat sich dann am Anfang das Leben auch konzentriert. Da war dann die erste Gemeindeverwaltung, da sind die ersten Betriebe gewesen, da waren die ersten Klassenzimmer für eine provisorische Schule. Also man hat halt versucht, mit den Überbleibseln der NS-Hinterlassenschaften anzufangen zu produzieren, aber auch einfach zu hausen. Die in den Interviews waren als Begrifflichkeiten für diese ersten Jahre wirklich sehr oft die Worte hausen. Ist das Wort Hausen oft gebraucht worden. Also man hat nicht von Wohnen gesprochen, sondern wir hausten da. Und es wurde auch immer wieder gesprochen, dass es große Bedenken häufig gab von Neusiedlern, die mit dem ersten Blick auf Neudraublingen gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jemals bleibe. Umso größer erstaunt es dann, dass es jetzt die reichste Gemeinde im Landkreis Regensburg ist und eine blühende Stadt darstellt.
Von wie vielen Menschen sprechen wir denn, die dann in diesem Zeitraum in Neutraubling begannen zu leben?
In der Erzählung über Neutraubling gibt es die Erzählung der sogenannten ersten 7. Es sind 7 Männer, die noch vor der offiziellen Zuzugsgenehmigung dort gesiedelt haben. Die sind aus unterschiedlichen Gründen da gelandet. Sie waren auf dem Heimweg nach dem Krieg. Es waren also nur Männer. Es waren Leute, die keinen Platz mehr im Flüchtlingslager bekommen haben. Es waren also 7 Leute, die da am Anfang, da war der Flughafen noch unter militärischer Besatzung, dann auch bei den Amerikanern Arbeit gefunden haben und die dann da eben gehaust haben. Dann hat sich's relativ gut und schnell entwickelt. Also zum Tag der Gemeindegründung waren es 1296 Einwohner und 10 Jahre später waren es 3990 Einwohner. 1975 dann waren es fast schon 7000 Einwohner. Also es ging dann relativ rasch voran. Der Zuzug wurde also erst in Anfang der 50er Jahre genehmigt. Und da hat man vor allem zunächst Fabrikanten den Zuzug erteilt, weil man gehofft hat, dass die relativ schnell, auch mit Unterstützung natürlich der Regierung, relativ schnell ihre Betriebe wieder aufbauen und dann, was auch geschehen ist, ihre ehemaligen Stammarbeiter aus den östlichen Gebieten, also zum Beispiel aus Böhmen, aber auch aus Schlesien, holen und dann wieder anfangen zu produzieren. Die haben dann wirklich ganz systematisch die Fabrikanten in Flüchtlingslagern Ausschau gehalten, haben aber auch seit Ende der 40er Jahre bereits existierenden Heimatzeitungen und Heimatbriefen Annoncen geschaltet. Zum Beispiel, ich bin ein Lackfabrikant aus Aussig und suche meine ehemaligen Mitarbeiter. Ich biete ihnen eine Wohnung und gute Arbeit. Und so haben viele wirklich innerhalb der ersten 10 Jahre einen relativ großen Teil ihrer wichtigsten Arbeit, also sie haben immer das Stammarbeiter genannt, also der Vorarbeiter, erreichen können und dazu bekommen in Neutraubling dann auch wieder hier anzusiedeln. So ist relativ schnell diese Gemeinde gewachsen und man hat sich das nicht vorstellen können. Die erste Betriebserlaubnis hat 1946 ein Mann aus Polen, ein Jude, der seine ganze Familie in Konzentrationslagern verloren hat, aufbauen dürfen. Das war ein Fabrikant einer Lederfabrik. Der zweite war ein Nährmittelfabrikant aus Karlsbad. Der dritte ein Handschuhfabrikant aus dem Erzgebirge, aus Kadan. Und die haben es alle 3 geschafft, alte Arbeiter aus der sogenannten alten Heimat zu motivieren, in dieses zunächst doch sehr ruinenfeldmäßige Gebiet zu kommen und für sie wieder zu arbeiten.
Ab wann kann man denn sagen, dass wir hier eine Gemeinde wirklich habe. Also wann sah auch dieser Ort von außen so aus, dass es nicht hieß, das ist ein ehemaliger Fliegerhorst, das ist ein umgebauter Flugplatz, sondern wann sah das aus wie eine Ortschaft mit Wohnhäusern, mit Geschäften, mit Schulen, mit Vereinsheimen und so weiter?
Also die Gemeindegründung war 1951. Aber da war noch, natürlich noch lange nicht der Ort als solcher gewachsen. Man muss auch sagen, dass man heute dem Ort noch ansieht, dass es kein gewachsener Ort ist. Ja. Auf Luftfotos kann man immer noch ganz klar die Umrisse des Fliegerhorsts erkennen. Man kann auch ganz genau die Rollbahn erkennen. Und es ist noch erhalten, der sogenannte Neutraublinger See, wie er heute euphemistisch genannt wird. Das war der Löschteich des Flugplatzes. Man kann die Zonierung in Mannschaftswohnbereiche und Fabrikhallen, Montagehallen erkennen. Und es gibt auch kein richtiges Zentrum. Man hat in letzter Zeit in den letzten 20 Jahren sehr viel versucht und es hat sich auch viel verändert. Aber dennoch kann man schon noch Spuren dieser Flughafenarchitektur erkennen. Eben weil auch noch bestimmte Gebäude stehen, zum Beispiel der sogenannte Schlangenbau, dieses Mannschaftswohngebäude, aber auch die Offiziersbauten und in gewisser Weise auch die Kommandantur. Da werde ich aber nachher darauf zu sprechen kommen. Aber ich denke, so ein Wendepunkt, wo der gröbste Aufbau geschafft war, war wirklich zum 10-jährigen Jubiläum der Gemeindeernennung 1961. Da wurde auch groß gefeiert mit einem Festzug durch die Stadt. Und da hat man quasi so die erste Aufbauphase auch abgeschlossen. Da waren auch keine Ruinen mehr gestanden. Also bis dahin sind aber einzelne Ruinen noch gestanden.
Ich habe eben in meiner Aufzählung bewusst einen Gebäudetyp weggelassen, und zwar die Kirchen. Da würde ich jetzt auch gerne Richtung der religiösen Ebene gehen. Wie war denn die konfessionelle religiöse Verteilung unter den Heimatvertriebenen, die in Neutraubling lebten? Und wann begann man einerseits religiöse Gemeinden zu bilden und andererseits auch religiöse Gebäude zu errichten?
Es waren 1951, zum Tag der Gemeindegründung, habe ich die ersten Zahlen aus dem Archiv. Da waren 76% der Einwohner Katholiken und 22% Protestanten. 10 Jahre später war das Bild ungefähr noch gleich. Da waren 73% Katholiken und 26% Protestanten. Die Katholiken haben sehr früh angefangen, einen Kirchenraum im Schlangenbau, also einen Raum im Schlangenbau zu einem Kirchenraum umzubauen. Die Caritas hat da mitgeholfen. Es wurde so eine sogenannte Notkirche errichtet, die dann auch, als die ersten Protestanten da waren, auch den Protestanten als Betraum zur Verfügung gestellt wurde. Die Protestanten befanden sich wirklich in der Diaspora, weil ja die auch in der Umgebung von Neutraubling, in der näheren Umgebung, kaum Protestanten vorhanden waren. 1952 wurde Neutraubling dann zum exponierten Vikariat, also von Regensburg, und haben dann einen eigenen Pfarrer bekommen. Neutraubling, da konnten die Vertriebenen, bevor die Kirche gebaut wurde, entweder in diesen Notraum gehen, aber auch die Nachbargemeinden hatten natürlich jeweils katholische Kirchen, Obertraubling oder der Nachbarort Barbing, der nur 3 Kilometer entfernt ist, und konnten da die Gottesdienste besuchen. Aber zum wirklichen Kirchenbau kam es dann in den 1950er Jahren. Da wurde die katholische Kirche gebaut und die evangelische Kirche. Die katholische Kirche, ein Riesenbau mit über 500 Sitzplätzen. Und bei dieser katholischen Kirche ist es vor allem interessant, dass man da wirklich die Flughafenarchitektur in gewisser Weise in den Bau mit einbezogen hat. Also man hat die Eingangsarkaden der ehemaligen Flughafenkommandantur als Eingang zur katholischen Kirche verwendet. Man sieht also heute noch an den Säulen der Eingangsarkaden das Eichenlaubkapitell. Also die Säulen sind ursprünglich aus dieser 1936 gebauten Flughafenkommandantur. Ansonsten ist der Bau eine dreischiffige Basilika. Man wollte es sehr einfach gestalten, wahrscheinlich auch aus Kostengründen, aber im Nachhinein wurde das dann eher so umgedeutet, dass es an das Urchristentum erinnern soll, dass es auch an romanische Kirchen erinnern soll. Es ist wirklich ein einfacher Bau mit 2 Türmen, aber eben riesengroß. Man hat wirklich schon vorher in gewisser Weise das Wachsen oder das schnelle Wachsen dieser Gemeinde vorgesehen. Bei der evangelischen Kirche wiederum ist es so, dass es mit dem ersten Pfarrer auch einen großen Glücksfall gegeben hat. Sein Vater war nämlich berühmter Architekt. Sein Vater hat in Stuttgart zum Beispiel die Liederhalle mit errichtet, hat in Regensburg in den 50er Jahren eine moderne Kirche gebaut. Und der hat dann kostenlos die Pläne für die evangelische Kirche erstellt. Und so konnte man auch unter den für die evangelischen Gläubigen, die ja in eine geringere Zahl waren und deswegen auch weniger Eigenleistung leisten konnten am Anfang, einen neuen Kirchenbau, der an ein Zelt erinnert und durch eine sehr provokante Farbe, nämlich durch ein strahlendes Hellblau, damals die Gemüter stark erhitzt hat, konnte man eben auch diesen Neubau schaffen, der heute als Beispiel für eine noch existierende 50er-Jahre-Architektur in jedem Architekturlexikon Bayerns über die 50er-Jahre zu finden ist.
Wie werden denn solche Kirchen in die vorhandenen Strukturen aufgenommen? Das heißt also auch die katholische Kirche, wie wird denn entschieden, das ist jetzt die und die Diözese, das gehört zu dem und dem Bistum? Also wie läuft sowas auf der Anerkennungsebene ab?
Also die Kirchen sind schon die Baugeschichte ist von den jeweiligen von der Diözese und vom Dekanat mitbetreut worden. Also das war überhaupt kein Problem. Das ist Teil der Diözese Regensburg oder des Dekanats Regensburg. Da hat's keinerlei Probleme gegeben. Die Protestanten haben sogar sehr begrüßt in Regensburg, dass sie einen Zuwachs bekommen, habe ich gelesen und hat auch der evangelische Pfarrer im Interview damals erzählt. Also da gab es keinerlei Probleme zwischen einheimischen Protestanten und heimatvertriebenen Protestanten und katholischen. Bei den Katholiken war es genauso. Also da gab es überhaupt keine Schwierigkeiten.
Sie hatten eben die moderne Architektur der Kirchen erwähnt. Wurde dies prinzipiell begrüßt oder hat das auch Widerstand hervorgerufen?
Also eine moderne Architektur weist nur die evangelische Kirche auf und da gab es große Widerstände innerhalb der Bevölkerung. Das ist aber auch nicht typisch für Neutraubling, sondern das ist in vielen heimatvertriebenen Gemeinden, die neue Kirchenbauten erhalten haben, werden oft mit genau denselben Worten wie Neutraubling, in diesen Schafstall gehe ich nicht, das ist ja eher eine Pagode, das ist ja keine Kirche und so weiter, wurden die modernen Bauten in derselben Art und Weise oft beschimpft, kann man sagen, ja. Aber man hat sich relativ schnell daran gewöhnt und hat vor allem durch die Anerkennung von außen, dass eben so ein berühmter Architekt in Neutraubling diese Kirche gebaut hat, dann relativ schnell die ersten Voreingenommenheiten beiseite gelegt. Der Bau der katholischen Kirche ist eher ein traditioneller Bau, wie gesagt, der wenig, allein vielleicht durch seine Größe, aber ansonsten durch die Architektur keine besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Eher durch die Inneneinrichtung dann, aber die Architektur ist konservativ.
Das Ganze entsteht ja aus einer Situation des Mangels und der Not. Warum entstehen trotzdem von Anfang an zwei separate Kirchen? Warum hat man nicht erstmal ganz pragmatisch zur Ressourcenschonung ökumenisch gearbeitet?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also praktisch zwangsweise Ökumene hat es am Anfang gegeben, als die beiden Kirchenneubauten noch nicht existiert haben. Da hat man in diesem sogenannten Schlangenbau die Notkirche für beide Konfessionen genutzt. Aber sobald auch nur ein bisschen die Möglichkeit war, also die finanzielle Möglichkeit, eine eigene Kirche zu errichten, hat dann doch jede Konfession für sich selber unter großen Opfern, muss man sagen, also sowohl der beiden Pfarrherren als auch der jeweiligen Gemeindeglieder, die Kirchen gebaut. Der protestantische Pfarrer zum Beispiel hat mit dem neu gegründeten Posaunenchor eine Schwedenreise unternommen. Er hatte mal in Göteborg studiert und er ist also Schwedisch. Er hat eine Schwedenreise unternommen, um Geld zu sammeln und hat auf dieser Reise über 15.000 Mark gesammelt für den neuen Kirchenbau. Der katholische Pfarrer hat mit einem Baumeister, der aus Marienbad in Böhmen stammte, einen Steinfertigungsbetrieb gegründet, in dem alte Ziegel und alte Hohlblocksteine verarbeitet wurden zu neuen Ziegeln, mit denen dann die Kirche gebaut wurde. Und in beiden Kirchen hat jeweils auch die Bevölkerung einen großen Anteil. Also gerade beim Ziegelputzen haben natürlich Männer wie Frauen, Katholiken wie Protestanten mitgeholfen. Aber ich denke, das waren jeweils wirklich auch die Initiativpersonen, in dem Fall die Pfarrer, also auf katholischer Seite ein in Leitmeritz geweihter, aus Fischern bei Karlsbad stammender Geistlicher und auf protestantischer Seite Pfarrer Abel, die beide die Initiative für diesen Kirchenbau ergriffen haben. Bei der protestantischen Kirche war es so, dass die Kirche dann sehr bald nicht mehr nur für die Neutraublinger Protestanten, sondern eben auch für die Protestanten aus der Umgebung, die bisher immer nach Regensburg eingepfarrt waren, zur Pfarrkirche wurde. Ja. Der Bau wurde natürlich dann auch von der protestantischen bayerischen Kirche unterstützt. Aber ja, beim katholischen Kirchenbau, da hat zum Beispiel der Bauorden von dem Werenfried von Straten mitgeholfen. Da sind immer wieder spanische Studenten gekommen und haben mitgebaut, um möglichst viele Eigenleistungsstunden auch zu erwirtschaften, also möglich zu machen.
Das muss ja dann, wenn das in den 60ern, 70ern war, ja dann spanische Studenten aus dem damals auch faschistischen Spanien gewesen sein.
Das war in den 50er Jahren noch, aber ja, die waren aus Spanien.
Interessant, dass das dann so eine Zusammenarbeit da gibt. Mhm.
Das war der Bauorden, in dem wirklich aus ganz Europa, egal aus welchem Staat und wie der regiert war, Studenten sich bereit erklärt haben zu Hilfsprojekten. Und das waren Spanier, die da in Neutraubling waren.
Sie haben ja eben schon von Ihrer Dissertation erzählt und dass Sie auch erforscht haben, wie das Thema Gemeinde und Glaube auch mit der Identität und der Biografie der Menschen zusammenhängt. Was haben die Leute denn erzählt? Warum und wie wichtig war Ihnen denn der Glauben in dieser neuen Situation und auch hat diese Gemeindeneubildung den Leuten geholfen, vom Hausen zum Wohnen zu kommen?
Also die Kirche hat in allen Gesprächen eine wichtige Rolle, also der Glaube, ich muss so sagen, der Glaube hat in allen Gesprächen eine wichtige Rolle gespielt. Wobei die ersten 10 Jahre des Daseins, also bis 1961, also die Aufbauzeit, meistens doch eine sehr, meines Erachtens, private Zeit war. Man hat viel gebetet, man war froh, dass man den Glauben hat als Stütze, aber man hat kirchliche Aktivitäten außerhalb der Gottesdienste, wurden erstens wenig angeboten zur damaligen Zeit und hat man auch nicht angenommen. Man war damit beschäftigt, für sich und für seine Familie ein Haus, ein gutes Einkommen, eine Stelle zu bekommen. Alles andere, alle Vereine, auch die kirchlichen Vereine zum Teil, also die meisten zumindest, wurden erst danach gegründet. Auch was die Pfarrherren betrifft, vor allem vom katholischen Pfarrer wurde das immer wieder in den Interviews berichtet, war der in den ersten Jahren wirklich eher Baumeister also Baumeister im wörtlichen Sinne des Wortes, als Baumeister an einer neuen Gemeindestruktur. Ja? Also da war wohl das Schaffen des Gotteshauses die wichtigste Stelle und dann nachher die Pastoral, die natürlich auch nur möglich wurde, wenn das Gotteshaus entstanden ist. In den Interviews ist es auch ganz interessant, dass natürlich die verschiedenen religiösen Praktiken, die die Leute mitgebracht haben von daheim als Teil ihres immateriellen Gepäcks, das sie mitgeschleppt haben, auch zum Teil schon in der frühen Phase sehr aufeinandergeprallt sind. Zum Beispiel war der katholische Pfarrer, der zwar Böhm hieß, aber nicht dem Bild des sogenannten böhmisch-katholischen Priesters, entstanden hat, sehr erpicht darauf, dass man auch wirklich die Sonntagspflicht einhält und regelmäßig zum Gottesdienst geht. Und viele der Sudetendeutschen waren das, so haben sie mir in den Gesprächen berichtet, überhaupt nicht gewöhnt, also jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, sondern das der Messe teilnehmen war den Feiertagen zum Teil vorbehalten. Ja, da gab es natürlich anfangs auch schon Konflikte. Was die Liturgie betrifft auch, aber das ist natürlich auch in allen vertriebenen Gemeinden so, dass man am liebsten den, wie der evangelische Pfarrer das ausgedrückt hat, heimatlichen Singeton in der Kirche hatte und nicht an eine eventuell bayerische Liturgie sich schnell anschließen wollte.
Das heißt also, die Liturgie und die Gestaltung des Gottesdienstes hingen auch mit der Herkunft der Menschen zusammen. Man hat also seine Traditionen da mitgebracht.
Ja, also der protestantische Pfarrer hat mir im Interview erzählt, dass er im Gottesdienst in den Anfangsjahren 15 bis 20 verschiedene Gebetbücher hatte. Zu einem Gottesdienst waren Gläubige mit 15 bis 20 verschiedenen Gebetbüchern versammelt, weil jeder das Gebetbuch seiner Heimatgemeinde mitgebracht hat. Und es war eine Schwierigkeit für ihn. Er hatte dann ganz bewusst versucht, alle ganz brutal in Anführungszeichen an die bayerische Liturgie zu gewöhnen und hätte nur an Feiertagen dann zum Beispiel versucht, schlesische Kirchenlieder mit in seinen Gottesdienst einzubauen oder Kirchenlieder der Bessarabiendeutschen oder eben bei Beerdigungen hat er versucht, auf die Herkunftsregionen einzugehen. Das war bei den Katholiken etwas einfacher. Die Mehrheit waren, also es waren über 60% Sudetendeutsche, sogenannte Sudetendeutsche am Anfang in den ersten 10 Jahren in Neutraubling. Und da kamen die alle ungefähr aus derselben religiösen Umgebung. Und der Pfarrer war auch Sudetendeutscher, also von daher war das Eingewöhnen leichter am Anfang. Aber natürlich hatten alle bestimmte Gebete, die sie im privaten Bereich oder bestimmte Lieder oder bestimmte Umgangsformen, wie wann knie ich mich hin, wann stehe ich auf, die waren sehr unterschiedlich und die haben sie zum Teil auch beibehalten und keiner einheitlichen Regel unterworfen.
Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Liturgie und dass die Rituale des Gottesdienstes ja auch ganz viel mit der eigenen Vergangenheit und der Identität und der Heimat zu tun haben, die ja nun zunächst mal unerreichbar scheint. Also das war ja dann auch schon Teil der Identität als Heimatvertriebene.
Ja, deswegen war die Inneneinrichtung der katholischen Kirche zum Beispiel so wichtig. Da war neben dem Hauptaltar auf der rechten Seite ist das Standbild einer Schutzmantelmadonna zu sehen. Das ist eine Kopie der sogenannten Königsteiner Madonna, die von einem Schlesier geschnitzt worden ist. Also eine Mutter Gottes, die unter ihrem Mantel verschiedene Altersgruppen von Menschen birgt. Und drüber war die Inschrift Mutter der Vertriebenen oder ist immer noch die Inschrift Mutter der Vertriebenen, bitte für uns. Und über diese Madonnenfigur sind die Herkunftsorte der ersten Neutraublinger nach Regionen geordnet angebracht. Also man hat da ganz bewusst die Herkunftsgebiete schriftlich festgehalten, damit jeder auch später noch weiß, da sind unsere Wurzeln. Also Neutraubling beginnt nicht in Bayern, sondern Neutraubling beginnt in Eger, in Appertin, in Breslau und in Temeswar. Ja, also wie wichtig diese Inneneinrichtung, die auch noch manifestiert wird durch Mosaikwappen, 29 Wappen, die Herkunftsgebiete der ersten Neutraublinger darstellen. Wie wichtig das war, zeigt ein großer Streit, der in den 80er Jahren ausgebrochen ist, als nach dem Ruhestand des ersten Pfarrherrn, eben des ersten sudetendeutschen Pfarrherrn, ein junger bayerischer Pfarrer nach Neutraubling gekommen ist, der auf einem Pfarrabend seine Vorschläge kundgetan hat. Er wollte die Inschrift von der Wand nehmen und die Vertriebenen Mutter Gottes in eine Seitenkapelle, die am Eingang existiert, translozieren, wollte da auch wieder die Schrift anbringen lassen. Aber er wollte sie halt von dem Seitenschiff neben dem Hauptaltar wegbringen. Das hat zu fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Neutraubling geführt, weil man argumentiert hat, nicht nur die erste Generation der Vertriebenen, sondern auch die Nachkommen, weil die argumentiert haben, man hat uns schon einmal vertrieben, jetzt will man uns wieder vertreiben. Ja, also da wird deutlich, wie wichtig doch dieses Festhalten der Gemeinde in der Kirche oder der Heimat, der Herkunft in der Kirche für die Leute war und zum großen Teil heute auch noch ist. Also er wollte dort einen heiligen Franziskus anbringen, weil er gedacht hat, dass inzwischen diese Schriften oder diese Namen auch den wenigsten Leuten etwas sagen und deswegen wollte er sie halt einfach etwas in den Hintergrund drängen. Ist aber nicht geschehen und die Kirche ist immer noch in dem Zustand, wie sie in den 50er Jahren aufgebaut worden ist und eingerichtet worden ist.
Gab es denn in diesem Zeitraum auch religiöse Konflikte? Entweder, dass die Katholiken aus Neutraubling sich mit den angestammten Katholiken aus der Umgebung nicht verstanden oder auch in Neutraubling selbst zwischen den verschiedenen Konfessionen?
Nee, also da habe ich in allen Gesprächen, die ich geführt habe, und ich habe wirklich prozentual nach der Verteilung Katholiken, Protestanten auch meine Interviewpartner ausgewählt, habe auch mit den beiden Pfarrherren gesprochen. Da gab es, und ich denke, das ist keine Beschönigung im Nachhinein, da gab es keine Konflikte. Es gab vielleicht so kleine Sticheleien. Es hat mir der evangelische Pfarrer erzählt, nachdem der Gemeindefriedhof erbaut worden ist, war die erste Beerdigung eine evangelische Leiche. Und das war für die Mehrheit der Katholiken komisch, dass dann gerade die erste Beerdigung eine evangelische Beerdigung ist und keine katholische. Aber das hat er eher schmunzelnd erzählt. Ja. Ansonsten hat es keine organisierte Ökumene gegeben. Also wie jetzt zum Beispiel, jetzt gibt es ein interreligiöses Frauenfrühstück mit regelmäßigen Diskussionsgruppen und so weiter, Diskussionsrunden. Das gab es damals noch nicht. Aber man hat sich sehr unterstützt. Man hat sich auch beim Bau unterstützt. Also zum Beispiel das genannte Mosaik in der katholischen Kirche. Die Mosaiksteinchen wurden aus kaputtgegangenen Tischplatten einer Möbelfabrik, also der hat Tische hergestellt mit Marmorplatten und wenn was zu Bruch gegangen ist, hat er das dem Pfarrer gestiftet und der war Protestant. Also wie gesagt, auf so einer Ebene, man hat sich gegenseitig unterstützt und es gab auch sehr früh Bemühungen, man hat zum Beispiel die Glocken abgestimmt, dass die zueinander passen, die evangelischen in Anführungszeichen Glocken und die katholischen. Also da gab es keine, und es ist auch in den Zeitungen nicht zu halten, da gab es keine Unstimmigkeiten. Ich habe zur Korrektur quasi der Aussagen in den Interviews, nämlich alle Zeitungsberichte über Neutraubling in regionalen und in privaten und in lokalen Zeitungen von Anfang der 1950er bis Anfang der 1980er Jahre exzerpiert. Ich hatte da großes Glück, weil der Nachbar meiner Eltern, ein Polizeibeamter, jeden Zeitungsausschnitt, den er nur finden konnte über Neutraubling, gesammelt hat und große Jahresbände angelegt hat, also über 40 solche Bände, wo er wirklich aus allen Zeitungen alles, was auch nur den Namen Neue Traubling trägt, gesammelt hat. Und so konnte ich das ganz gut oft relativieren, was mir erzählt wurde. Also wenn mir zum Beispiel erzählt wurde, man hat so gut zusammengehalten, es gab nie Diebstähle in Neue Traubling, dann konnte ich das quasi widerlegen, in Anführungszeichen, mit Zeitungsberichten darüber, dass schon wieder eingebrochen worden ist im Kiosk so und so oder dass einem Bauern seine Erdäpfel gestohlen worden sind vom Feld. Wobei es mir in der Arbeit nicht um das Widerlegen ging, das muss ich auch noch sagen, sondern mir ging es ja genau um die Geschichten. Ich wollte rausbekommen, welche Geschichten der Aufbaujahre erzählt man und warum erzählt man diese Geschichten.
Dann stelle ich diese Frage doch gleich zurück an Sie. Warum erzählt man sich denn diese Geschichten?
Ja, also ich denke, wenn man es geschafft hat, wenn man was Schreckliches erlebt hat und ist einigermaßen heil aus dieser Situation rausgekommen, erzählt man automatisch das Erlebte in einem anderen Ton, in einem ja fröhlicheren, weniger bedrohlichen Ton, als man es wirklich erlebt hat. Es gibt von Peter Rümkopf den Satz, traurige Geschichten erleben und die dann lustig weitererzählen. Also was jetzt erzählt wird über die ersten Jahre, sind wirklich zum Teil so ein bisschen Abenteuergeschichten, dass man Hühner mit dem Lasso gefangen hat zum Beispiel, wenn man nichts zu essen hatte oder dass man in der Nacht heimlich schwarz geschlachtet hatte und dann aber ein Polizist vorbeikam und hat das doch noch grunzen gehört, weil er zu früh gekommen ist, als das Schwein noch nicht tot war und solche Geschichten, ja, die damals natürlich dramatisch waren. Man hatte nichts zu essen, man hatte Hunger, man hat für die Familie versucht, was zu bekommen. Das wird jetzt eher lustig erzählt oder auch Geschichten von Konflikten, die es ja doch auch in kleinerem Maß gegeben hat, etwa wenn die Donauschwaben Paprika angepflanzt haben und die Sudetendeutschen kannten das nicht und dann hat man dem sudetendeutschen Arzt ein extra scharfes Paprikagericht gegeben und hat gelacht, dass der nachher Tränen geweint hat wegen des Essens oder dass die Bayern die Sudetendeutschen verhaften wollten, weil sie Mohn angebaut hat, weil man gedacht, also Mohn, den sie für ihre Küche gebraucht haben. Und die Bayern hatten aber gedacht, die wollen Rauschgift anbauen. Also solche Geschichten, die damals ja bestimmt eine gewisse Tragik hatten und auch das Leben bestimmt haben, die Schwierigkeiten der Integration ausgemacht haben, die erzählt man im Nachhinein natürlich in einer anderen Weise, nämlich eher als lustige Abenteuergeschichten. Man erfindet oder man im Erzählen bilden sich Mythen von den ersten Jahren. Also man war arm, aber man war glücklicher als heute. Man hat zusammengearbeitet von Anfang an und das, denke ich, war nicht der Fall. Jeder hat versucht, das hatte ich vorher ja auch schon erwähnt, zunächst für sich und für seine Familie was zu schaffen. Also man hat nicht gegeneinander gearbeitet, das überhaupt nicht. Aber man hat auch Gemeinschaft und sowas hat man in den ersten Jahren nicht so gekannt. Ich habe mich wirklich gewundert, dass viele meiner Erzählpartnerinnen und Partner mir erzählt haben, dass sie erst nach 10 Jahren zum Beispiel erfahren haben, wo denn ihre Nachbarin genau herkommt. Ja, also man wusste, alle sind fremd. Man wusste, jeder hat ein gewisses Schicksal erlebt und man muss wieder aufbauen, man muss sich zusammennehmen. Aber so das Austauschen, das Organisieren in Landsmannschaften, in Vereinen, das hat wirklich eigentlich erst nach Abschluss der ersten Aufbauphase, nämlich ab den 1960er Jahren begonnen. Zum Beispiel Landsmannschaften wurden in Neutraubling erst die früheste 1959 gegründet. Die waren, denke ich, auch in diesem Ort nicht nötig. In anderen Orten, in Bayern, wo die Vertriebenen eine Minderheit darstellten und sich irgendwie abgrenzen mussten gegenüber der Mehrheit der Bayern, hatte diese landsmannschaftliche Art der Vereinigung sehr viel früher einen Sinn und einen Nutzen. In Neutraubling hat man das nicht gebraucht, weil es waren alles Vertriebene, es waren alle Fremde. Man hat es dann 1961 gemacht und man ist dann 1961 auch wirklich zum ersten Mal in Trachten marschiert beim Festzug. Oft in Trachten, die meine alten Heimat gar nicht besessen hat, weil in dieses mitgebrachte kulturelle Gepäck natürlich immer mehr Sachen auch zugepackt wurden. Ja, mir haben Leute erzählt, dass sie erst in Neutraubling Egerländisch zu sprechen gelernt haben, weil sie sich als Egerländer darstellen wollten. Also man war dann ab den 60er Jahren nicht mehr nur Heimatvertriebener, sondern man war Egerländer, man war Ostpreuße, man war Schlesier. Also es hat sich wirklich erst entwickelt, nachdem das Gröbste geschafft war, nachdem er Arbeit hatte, Haus und die Kinder in der Schule untergebracht hatte.
Also erst diese ökonomische Sicherheit konnte so eine Renaissance der ja, heimatvertriebenen Identität hervorrufen.
Ja, also so habe ich es zumindest beschrieben. Ich habe auch mal einen Text geschrieben über keine Zeit für Heimweh, kein Geld für Trachten. Und deshalb praktisch die erste, das ist für mich Motto für die ersten 10 Jahre des Aufbaus in Neutraublingen. Man hatte keine Zeit, man hat natürlich vielleicht im privaten Bereich natürlich so weitergekocht, wie man daheim gekocht hat. Aber das so demonstratives Fischessen der Appartiner oder Glechselkuchen der Sudetendeutschen, das ist alles erst eine Sache, die man, nachdem man sich etabliert hat, die man dann wieder aufgenommen hat. Der Rückgriff auf die alte Heimat ist öffentlich erst dann erfolgt.
Sie haben zu Beginn erwähnt, dass Neutraubling heute zu einer der wirtschaftlich stärksten Gemeinden Bayern gehört. Das muss doch eine unglaubliche Sogwirkung ausgeübt haben. Also wann begann Neutraubling diverser zu werden und nicht mehr die heimatvertriebene Siedlung zu sein?
Also bereits in den 1960er Jahren sind sehr viele und in den 70er Jahren dann vor allem sind sehr viele Bayern natürlich nach Neutraubling eingependelt zunächst, weil noch nicht genug Wohnungen da waren, um dort zu arbeiten. Weil einfach so viel Industrie dort war. Die Umgebung, also Neutraubling liegt südöstlich, liegt 8 Kilometer südöstlich von Regensburg in einer sehr ländlich geprägten Umgebung. Und in den Nachbarorten gab es keine Industrie. Und deswegen sind sehr viele Leute eingependelt nach Neutraubling, um dann zu arbeiten. Also 1975 zum Beispiel waren bereits 30% der dann auch dort lebenden Neutraublinger Bayern. Das hat sich also dann relativ schnell umgedreht, ja. Also zuerst sind sie eingependelt mit den Bussen. Also man hat zum Beispiel einen Bus als Vanille-Express bezeichnet. Es waren die Arbeiterinnen, die bei Müllers Karlsbader Backpulver in Neutraubling gearbeitet haben. Da wurden zum Beispiel Backaromen produziert und eben auch Vanillearoma. Man hat diesen Bus so genannt, weil so viele Arbeiterinnen von Müller in diesem Bus nach Regensburg oder in die Umgebung gefahren sind, die in Neutraubling gearbeitet haben. Und dadurch hat natürlich Neutraubling auch diesen Geruch von, da will ich nicht wohnen, das ist ja eine Ruine, das sind nur Flüchtlinge, wie man ja oft auch als Schimpfwort verwendet hat, hat den verloren, weil es so eine reiche Stadt ist, die dann auch eine Schule nach der anderen aufgebaut haben. Jetzt ist es ein Schulzentrum, die ein Hallenbad gebaut hat als erste Gemeinde des Umlandes und so. Also das hat sich dann relativ schnell mit der Industrie geändert.
Versteht sich Neutraubling heute auch noch als Ort der Heimatvertriebenen? Verstehen sich die Menschen als Ostpreußen dritter, vierter Generation? Oder hat sich das inzwischen egalisiert?
Also meine Beobachtung zeigt mir, dass man sich überhaupt nicht mehr mit dem Begriff Vertriebenengemeinde identifiziert. Man sieht noch anhand der Straßennamen, also ab 1959 sind in Neutraubling die Straßen erstmals benannt worden. Natürlich in der Hauptsache mit Regionen oder Persönlichkeiten aus den Herkunftsgebieten der Heimatvertriebenen. Die Hauptstraßen heißen zum Beispiel immer noch Schlesische Straße und Sudetenstraße. Also an den Namen kann man es noch erkennen. Man kann es am Friedhof immer weniger erkennen. Auf den Grabsteinen der Verstorbenen hat sich meist nicht nur das Geburtsdatum, sondern auch der Geburtsort wiedergefunden. Oder man hat Symbole, man hat den Gebirgszug der Sudeten abgebildet oder hat als Ostpreuße die Elchschaufel abgebildet oder hat zumindest eine Inschrift auf den Stein machen lassen, fern der Heimat ruht. Das verschwindet jetzt immer weniger. Also wenn jetzt ein Fremder auf den Friedhof kommt, der nichts von der Geschichte des Ortes weiß, denke ich nicht, dass er erahnen könnte, dass es sich um eine Vertriebenengemeinde handelt. Es gibt allerdings noch eine kleine Gedenkstätte, die der größten Gruppen der Heimatvertriebenen gedenkt. Die ist auch noch auf dem Friedhof. Ja gut, daran kann man es erkennen. Das stimmt aber anhand der einzelnen Gräber nicht mehr. Und ich denke, jetzt ist natürlich eine bunt gemischte Gesellschaft, weil die immer noch so viel Industrie ist, sind natürlich auch längst viele ausländische Arbeitnehmer da, sind viele Spätaussiedler da. Und die bestimmen jetzt das Ortsbild genauso wie die Nachkommen der Heimatvertriebenen und die bayerischen Neutraublinger, die im Laufe der 70er, 80er Jahre da immer mehr zugezogen sind.
Abschließend noch die Frage nach der heutigen konfessionellen religiösen Struktur in Neutraubling. Unterscheidet sich dieser Ort noch von anderen in vergleichbarer Größe oder in der Region? Oder sind wir da in einer Situation, in der Neutraubling jetzt ein Ort von vielen ist?
Also es ist ein Ort von vielen. Die einzige Ausnahme stellt dar, dass in Neutraubling doch noch eine relativ große protestantische Gemeinde ist und im Umkreis eben wenig Protestanten wohnen. Aber natürlich hat sich das sehr, sehr angeglichen.
Und wird das in irgendeiner Art und Weise noch thematisiert, dass das ein überdurchschnittlich protestantischer Ort in Bayern ist? Oder ist das auch zunehmend etwas, was eben zur Kenntnis genommen wird, aber nicht Thema ist?
Nee, das ist kein Thema. Ich habe es jetzt wirklich auf Nachfragen, habe ich mir die Zahlen geben lassen, aber es ist kein großes Thema. Es ist eher die Architektur dann der Kirche. Sowas ist dann ein Thema. Und warum hat dieser Ort zwei Kirchen? Warum stehen die so nah nebeneinander? Weil die beiden Kirchen sind im alten Ortsteil von Neutraubling, weil sie ja beide Anfang der 50er Jahre oder in den 50er Jahren errichtet worden sind, sind sie natürlich gleich am Ortseingang relativ nah beieinander. Das erregt Erstaunen. Und vielleicht noch die Tatsache, dass es kein Kriegerdenkmal gibt, also es gibt jetzt inzwischen ein Denkmal, das als Kriegerdenkmal definiert ist, das aber auch den Toten der Heimat gewidmet ist. Aber das war lange ein Makel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was immer wieder in der Zeitung thematisiert wurde in den 50er, 60er Jahren, dass in jedem der bayerischen Umfelder, umliegenden Dörfer, Kriegerdenkmäler existieren und in Neutraubling eben nicht. Und das wurde dann errichtet. Aber ansonsten unterscheidet sich der Ort nicht mehr von einem Ort in der Umgebung, außer natürlich durch die große Zahl von Industriebetrieben, die dort angesiedelt sind.
Das klingt ja so, als hätte Neutraubling auch in gewisser Art und Weise von seiner ungewöhnlichen Geschichte profitiert.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich, denke ich, immer noch die reichste Gemeinde des Landkreises. Hat eine tolle Infrastruktur, auch was die Schulen betrifft, was die Einkaufsmöglichkeiten ist. Ist wirklich Einzugsgebiet für die ganzen umliegenden Dörfer und hat sich wirklich vom, wie es in der Presse früher immer hieß, Kuckucksei im Nest des Landkreises Regensburg entwickelt zu einer blühenden Gemeinde. Doch, das auf jeden Fall. Natürlich wird auch, und das möchte ich jetzt nicht unterschlagen, es wird von Seiten der Stadt versucht, auf diese Geschichte anhand eines Geschichtslehrpfades hinzuweisen. Ich weiß nicht, wie das die Leute im alltäglichen Umgang nutzen, aber wenn man gewillt ist, was über die Geschichte zu erfahren, kann man das sehr gut eben anhand der zwei Kirchenbauten, die auch mit Tafeln in diesem Geschichtslehrpfad beworben werden quasi. Und im Stadtarchiv gibt es eine außergewöhnlich gute und große Sammlung. Das ist ja deswegen auch interessant, weil es praktisch für Neutraubling, für jeden Zeitabschnitt der jungen Geschichte gab es noch Zeitzeugen, wie dieses Archiv angelegt worden ist. Also da gibt es auch eine große Sammlung von Zeitzeugeninterviews, aber auch von Alltagsgegenständen, selbst aus der Zeit der russischen Kriegsgefangenen, aus der Kriegszeit sind eben noch Sachen erhalten, wie etwa eine Monstranz aus Flugzeugblech, die man direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengeschmiedet hat, als erstes Gerät für die Notkirche oder auch Arbeiten von russischen Kriegsgefangenen. Also man hat für jede Epoche der Geschichte dieses Ortes und auch der Vorgeschichte dieses Ortes Exponate. Das Museum ist sehr gut aufbereitet, aber wartet im Moment auf einen Umzug. Also ist im Moment verpackt, aber wird sicher ein sehr interessanter Ort werden. Ist auch nochmal die Geschichte dieses außergewöhnlichen Ortes im Landkreis Regensburg deutlich macht.